Diese Ausgabe von 1222 widmet sich den Sprachen. 7000 werden weltweit gezählt, aber um viele ist es offenbar schon fast geschehen. Statistisch gesehen stirbt alle 2 Wochen eine Sprache aus. Das ist nicht nur deshalb ein Verlust, weil Sprachen Kommunikationsmittel sind, sondern auch, weil sie kulturstiftende Funktionen haben. Im Wortschatz einer Sprache, in ihren Redewendungen, in ihrer Grammatik dokumentiert sich die Tradition einer kulturellen Gemeinschaft und die verschwindet, wenn die Sprache stirbt. Darüber spreche ich mit Professor Nikolaus Himmelmann. Er ist erster Vorsitzender der Gesellschaft für bedrohte Sprachen und er lehrt an der Universität Köln. Guten Tag, Herr Professor Himmelmann.
Guten Tag.
Um Sprachen als kulturelles Erbe der Menschheit zu bewahren und mit neuem Leben zu erfüllen, hat die UNO das Jahr 2019 zum internationalen Jahr der indigenen Sprachen erklärt. Kann das deren Sterben verhindern?
Verhindern wird es das nicht können, aber es lenkt, wie das ist ja immer die Absicht von der UN oder UNESCO, das Augenmerk auf ein Problem, was wir haben.
Was ist denn überhaupt eine indigene Sprache? Was grenzt die von anderen Sprachen ab?
Die indigenen Sprachen im Sinne der UNESCO sind kleinere Sprachen oder Sprachen, die nicht mehrheitlich in einem Land oder in einer Region gesprochen werden und die deshalb dann typischerweise diverse Probleme haben, wahrgenommen zu werden, benutzt werden zu können und dergleichen.
Und sind es besonders diese Sprachen, die nun vom Aussterben bedroht sind?
Ja, das sind typischerweise die Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, weil sie eben nicht teilnehmen an nationalen Erziehungsmaßnahmen und dergleichen.
Kann man eigentlich beziffern, wie viele dieser Sprachen vom Aussterben bedroht sind?
Da gibt es sehr große unterschiedliche Schätzungen, die rangieren so zwischen 50% bis 90% der jetzt noch gesprochenen ca. 7000 Sprachen. Sie erwähnten es am Anfang. Das ist schwer einzuschätzen, aber es ist realistisch, dass es mindestens 50% sind und eher 70, würde ich mal sagen.
Das klingt bedrohlich, ein sehr hoher Anteil.
Das ist so. So ist die Welt heutzutage verfasst, kann man sagen. Das Sprachensterben ist jetzt nicht ganz unterschiedlich vom Artensterben und verschiedenen anderen globalen Wandelphänomenen, die wir kennen.
Wann spricht die Wissenschaft davon, dass eine Sprache vom Aussterben bedroht ist? Was gibt es dafür für Indizien?
Das Hauptindiz, das Hauptsymptom ist der Umstand, dass Kinder die Sprache nicht mehr erwerben. Das folgt dann quasi logisch. Ja, wenn eine Generation die Sprache nicht mehr erwirbt, dann wird sie mittelfristig auch nicht mehr gewusst und gebraucht.
Also eine Sprache stirbt quasi biologisch aus, weil es keine Menschen mehr gibt, die sie pflegen.
Ja, als lebendige Sprache. Natürlich kann man Sprachen dokumentieren und Sprachen leben ja auch weiter, wenn sie in Dokumenten vorkommen und gebraucht worden sind, um Gesellschaften und Denken zu dokumentieren. Latein, Altgriechisch sind Standardbeispiele. Aber als lebendige Sprachen brauchen Sprachen natürlich Sprecher. Und wenn es keine Sprecher mehr gibt, dann gibt es auch keine Sprache mehr als lebendige Sprache.
Was fehlt uns denn, wenn eine Sprache stirbt?
Da geht eben ein Organisationssystem für Gesellschaft, für soziale Identität verloren, ein Speicher von kulturellem Wissen, das erwähnten Sie ja auch schon in der Anmoderation, und eben die Möglichkeit, die Welt in einer besonderen Weise darzustellen, wie das über typischerweise Jahrhunderte in einer Kultur, in einer Sprachgemeinschaft entwickelt worden ist.
In einer besonderen Weise darzustellen, was meinen Sie damit? Was kann denn, sagen wir mal, ein Sorbe anders darstellen als ein Bayer?
Das ist jetzt eine etwas schwierige Frage, da ich mich weder mit dem Bayerischen noch mit dem Sorbischen besonders gut auskenne. Und außerdem sind wir natürlich hier auch im europäischen Kulturraum.
Welche Sprachen sprechen Sie denn? Mit welchen Sprachen befassen Sie sich?
Ich befasse mich mit den Sprachen von Indonesien überwiegend und den Philippinen etwas. Das liegt offensichtlich deutlich weiter weg als Bayerisch und Sorbisch.
Das ist wohl wahr. Können Sie denn von dort ein Beispiel nennen, aus dem Sprachkreis, wo unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Phänomene beschreiben können oder unterschiedlich beschreiben können?
Ja, ich gebe Ihnen am liebsten ein Beispiel aus Australien, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, weil das am offensichtlichsten und einfachsten ist. Es gibt eben in Sprachen verschiedene Systeme, um sich im Raum zu orientieren. Ja, also wir sagen links, rechts, vorne, hinten und dergleichen, während in anderen Sprachen man sich sehr stark an den Himmelsrichtungen ausrichtet. Da redet man davon, dass die Tasse im Norden steht oder der Teller steht im Süden. Ja, und dann nicht, dann sagt man, der steht vorne oder hinten oder links von mir oder rechts von mir. Und das sind Systeme, die da sehr ausgedehnt sind. Das kann man sich jetzt so ganz schnell gar nicht einfach vorstellen, die aber eben eine ganz andere Art der Selbstverortung, aber auch der Verortung von Dingen im Raum darstellen.
Würden Sie denn dann die These unterschreiben, dass Sprache die Wirklichkeit prägt?
Das wird heutzutage sehr differenziert gesehen, also so in dem ganz einfachen Sinne, dass man sagt, es gibt in einer Sprache keinen Unterschied zwischen Singular und Plural, deshalb können die nicht zählen, das ist zu trivial, so funktioniert das nicht. Was aber doch in der Forschung der letzten 20, 30 Jahren wieder sehr stark herausgefunden worden ist, dass es ganz sensible Einflussmöglichkeiten oder Interaktionen zwischen Sprache und Kultur gibt. Dieses Raumbeispiel, was ich vorhin gebracht habe, wäre so ein Beispiel. Da hat man eben festgestellt, dass diese räumliche Verortung, wenn ich psychologische Experimente mit Sprechern australischer Sprachen mache, dass die sich tatsächlich nach den Himmelsrichtungen orientieren. Und das bedeutet, dass die im Alltag ein unglaubliches Bewusstsein davon haben, in welcher Ausrichtung bezogen auf Norden oder Süden sie sich gerade befinden. Weil die ja die ganze Zeit sagen müssen, ob was östlich, westlich, nördlich ist. Ja, und das bedeutet, dass die Raumkognition in diesen Sprachen deutlich anders ausgebildet ist. Also ich hätte große Schwierigkeiten, in den meisten Situationen zu sagen, wo Norden ist, und Sie vielleicht auch. Ein typischer australischer Sprecher hat das nicht.
So prägt Sprache die Wirklichkeit. Aber es gibt ja auch die, die sagen, die Wirklichkeit präge die Sprache. Und dann wird oft verwiesen auf dieses Beispiel, dass die Eskimos, ich weiß nicht, 100 Begriffe für verschiedene Sorten von Schnee haben.
Da gibt es eine Interaktion, das ist völlig klar. Man spricht jetzt heutzutage auch sehr stark von der Koevolution zwischen Sprache und Kultur und dem Umfeld. Ja, also in welchem Umfeld man aufwächst, so wird die Sprache sozusagen angepasst an die Umwelt, in der man lebt. Wobei auch dieses Schneebeispiel wieder eines ist, was viel zu trivial ansetzt. Und es gibt eine neuere Arbeit, die sagt, im Schottischen gibt es 700 Wörter für Schnee. Das ist sehr viel mehr, als es angeblich bei den Eskimos gibt. Wie gesagt, auf der Ebene läuft das wieder auch nicht so einfach. Aber natürlich ist es so, dass wenn ich in einer Agrikulturgesellschaft lebe oder in einer Viehzuchtgesellschaft lebe, dann habe ich sehr viele Termini für verschiedene Arten von Altersstufen von Tieren, die in industriellen Gesellschaften keine große Rolle mehr spielen.